Orientierung. Ein Beitrag von Horst Gungel für das Öko-Dharma-Info vom Juni 1997. Erstens. Die Zerstörung der alten Orientierung. Ich schreibe dieses Skript nieder am 2. Juni 1997. Es ist der 30. Jahrestag der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg durch den Polizisten Karl-Heinz Kurras in Berlin. Dieser Tag steht wie ein Fanal für die Bewegung, die Deutschland verändert hat wie keine andere seit dem Zweiten Weltkrieg. Für die APO, für die 68er, wie man sie heute nennt. Und wieder treten die Leitartikler hervor und schreiben, je nach Couleur, davon, wie die 68er-Bewegung die Republik verändert habe. Nämlich entweder befreit vom wilhelminischen Obrigkeitsstaat oder aber, dass alle Werte zerstört wurden, ohne neue zu setzen. In immer mehr Leitartikeln wird auch beides angesprochen. Die Überwindung des Obrigkeitsstaates und der Sturz in die gesellschaftliche Orientierungslosigkeit. Das ist kaum verwunderlich, denn die zeitliche Distanz zu den Vorgängen in den 60er Jahren ermöglicht eine etwas objektivere Urteilung und der kritische Betrachter wird beide extrem vermeidend die Wahrheit in der Mitte suchen. Ja, es ist richtig. Die bestehende Wertordnung des obrigkeitsstaatlichen Denkens und Handelns wurde damals zerstört. Ich erinnere mich zurück an das Jahr 1965. Autoritäre Lehrer ließen der Schule keine Kritik gelten. Es hätte sich auch niemand gewagt, solche zu äußern. Angst und Terror waren an der Tagesordnung. Wir waren damals unseren Lehrern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Diese nutzten dies aus, sei es durch körperliche Züchtigungen, diese waren zwar theoretisch verboten, praktisch jedoch an der Tagesordnung, oder sei es durch Notenterror, wie zum Beispiel der Vergabe der Note 8, damit das arithmetische Mittel mit einer vorher erreichten 4 den Durchschnitt von 6 ergab. Ich erinnere mich aber auch zurück an das Jahr 1967. Die Welt war plötzlich eine andere. Nur 2 Jahre waren vergangen. Gegen unliebsame Lehrer verteilten wir Flugblätter, boykottierten den Unterricht, riefen Schülervollversammlungen aus, organisierten den Schulstreik, demonstrierten in der Stadt. Und ich hatte immer genügend Exemplare der Arbeiter-, Schüler- und Studentenzeitung dabei, die ich damals vertrieb. Jahre später, ich hatte mich inzwischen selbst als Lehrer beworben, erfuhr ich, dass im Kultusministerium eine Akte über mich existierte. Aus der hervorging, ich habe damals im Juni 1967 mittels eines Transparentes die altehrwürdige Bezeichnung Hohe Landesschule durch eine neue Bezeichnung Friedrich-Engels-Gymnasium ersetzt. So wurden innerhalb weniger Jahre die überkommenen Strukturen zerstört, endlich zerstört. Der autoritäre wilhelminische Obrigkeitsstaat mit seiner kritikfeindlichen Realität, seinen obrigkeitsstaatlichen Beamten und seinen duckmäusernden Untertanen hatte das Jahr 1918 überdauert. Er hatte das Kaiserrausch überdauert, hatte dafür gesorgt, dass sich die verunsicherten Untertanen von der Demokratie der Weimarer Republik überfordert fühlten und ihr Heil bei Adolf Nazi suchten. Und hatte auch die schnellen 1000 Jahre des tausendjährigen Reiches überlebt. Der Obrigkeitsstaat war die Hintergrundrealität des westdeutschen Wirtschaftswunders der Adenauerzeit. Und jetzt endlich, 50 Jahre nach dem nominellen Ende der Kaiserzeit, wurde dieser Staat, der in den Köpfen seiner Untertanen wohnte, zerstört. Und mit dieser Staatsräson verschwand auch die Ausrichtung an den traditionellen Werten. Der Staat selbst war fragwürdig geworden. Gab es doch eine direkte Linie von den wilhelminischen Kürassierstiefeln über den Staatsterrorismus der Nazis bis hin zu den Todesschüssen auf Benno Ohnesorg. Die wirtschaftliche Führungsschicht, bis dahin unangefochene Vertreter des Wirtschaftswunders, wurde entlarvt als diejenigen, die auch die Nazi-Diktatur in den Zweiten Weltkrieg finanzierten und nun Konsumterror über uns ausübten. Die Kirche, seit ewigen Zeiten Garant einer angeblichen moralischen Ordnung, hat nicht nur die Waffen in zwei Weltkriegen gesegnet, sie hatte nicht nur die Hexenverbrennungen, und zwar die katholische und die evangelische Kirche, durchgeführt. Nein, der Vatikan besaß auch Aktien der Rüstungsfirmen, die das Napalm für die Bombenteppiche auf Vietnam herstellten. Und so ging mit dem wilhelminischen Obrigkeitsstaat jede Orientierung verloren. Die Orientierungslosigkeit wurde von den Trägern und Mitläufern der Bewegung als Befreiung verstanden. Orientierung bedeutet, die Richtung zu kennen, sich in die richtige Richtung auszurichten, zum Orient hin, also nach Osten, der aufgehenden Sonne entgegen. Gab es jetzt eine andere Ausrichtung? Fehlte jede Ausrichtung? Gibt es eine Neuorientierung? Diesen Fragen werde ich in den nächsten Abschnitten nachgehen. Abschnitt 2. Okzidentierung. Zweifellos ist die Ausrichtung in den letzten 30 Jahren nicht auf den Osten hingewiesen, sondern eindeutig nach Westen. Was aber bedeutete diese Westorientierung, diese Okzidentierung? Die Weltkultur wird heute eindeutig von westlichen Vorbildern und von westlichen Werten bestimmt. Was Amerika heute vormacht, macht der Rest der Welt morgen nach. Die DDR ist nicht an der Stasi zugrunde gegangen, sondern am Westfernsehen. Die kapitalistisch-konsumistische Gierwirtschaft hat offensichtlich eine ungeheure Anziehungskraft auf die Menschen. Der Konsumismus verheißt materiellen Wohlstand für alle. Und wer wäre nicht geneigt zu glauben, dass Wohlstand glücklich macht? Besonders dann, wenn es ihm am Wohlstand mangelt. So sind es die beiden Wurzelübel Gier und Verblendung, die zur Okzidentierung führen. Die Gier nach den ganz vielen tollen Dingen, die uns die direkten Werbebotschaften, genauso wie die indirekten, die Filme aus dem Reich des Wohlstands, vermitteln. Und die Verblendung, die uns glauben macht, der Besitz, das Ergreifen und Anhaften von Dingen, wird uns glücklicher machen. Und so, wie das Westfernsehen in der DDR als Agent von Gier und Verblendung auftrat, so tun es Film und Fernsehen heute in aller Welt. Sie halten das Bild von der Wohlstands- und Konsumgesellschaft hoch. Vom Reich der Freiheit im goldenen Käfig. Besonders stark wird dies natürlich auf all die, denen des entsprechenden Wohlstands ermangelt, bei denen Gier und die Tatsache des Erlebens von Mangel gepaart sind. Der Buddhismus bezeichnet diese Leute übrigens als hungrige Geister. Also den Leuten in den armen Ländern, von Tschechien bis China, den Kindern und Jugendlichen, all denen, die glauben, nicht zur vermögenden Oberschicht zu gehören, also praktisch allen. Die Welt der Okzidentierung, die Welt von Materialismus und Konsumismus, ist die Welt der hungrigen Geister. Da die Lebensspanne der Leute knapp bemessen ist und mit der Entfernung von der Religion die Perspektive auf die Zeit nach dem Tod verloren ging, bedeutet dies, konsumiere rasch, nimm dir hier und jetzt alles, morgen ist eh alles vorbei. Dadurch geraten die hungrigen Geister in einen hektischen Konsumaktionismus, wie er aus alten Totentanzbildern bekannt ist. Es mag sein, dass diese Okzidentierung, dieses Erscheinen der Welt der hungrigen Geister, frühere Orientierung abgelöst hat. Sie bietet allerdings keinerlei Orientierung im Sinne eines Haltes, einer Stütze. Um zu uns selbst zu finden, müssen wir erst die Welt der hungrigen Geister verlassen und zurückfinden in der Welt der Menschen. Hierzu ist kein Ortswechsel nötig. Was nötig ist, ist Orientierung. Abschnitt 3. Orientierungslosigkeit. Dummerweise aber ist uns gerade diese Orientierung abhanden gekommen, irgendwann vor 30 Jahren. Selbstverständlich wollen wir nicht wieder zurück in die Zeit des autoritären Obrigkeitsstaates, denn diese Orientierung haben wir zu Recht als Desorientierung entlarvt. In vielen Staaten mit einer islamischen Tradition geht die Überwindung der Okzidentierung mit einem Wiedererstarken der Islamisten einher. In den traditionell christlichen Staaten jedoch ist keine Reorientierung am Christentum festzustellen. Und das, obwohl es in den großen Kirchen nicht an Strömungen fehlt, den Konsumismus zu beklagen. Selbst der Papst hat bei seinem jüngsten Polenbesuch erneut die Okzidentierung beklagt, eine Gesellschaft jenseits von Konsumismus und Ausbeutung eingeklagt. Das entscheidende Hindernis, das eine Renaissance des Christentums verhindert, ist der Tod Gottes. Gott, dieser himmlische Superman, dessen Gnade die Menschen früher ebenso hoffen ließ, wie sie sein Zorn erbeben ließ. Dieser Gott ist verloren gegangen. Sein Pech war, dass die Kirche ihn immer als Person darstellte. Ein persönlicher Gott jedoch widerstrebt unseren aufgeklärten Wissenschaftsgläubigkeit. Darwin hat den Gott Abrahams und Isaaks umgebracht. Und mit einiger Verzögerung ist dieser bedeutendste Todesfall der neueren Geschichte in unser Bewusstsein getreten. So bleibt die Zurückwendung zum Gott des Alten Testaments, zum Gott, der wesensgleich ist mit Jesus, allen außer kleinen Minderheiten versagt. Zu solchen kleinen Minderheiten gehören zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die schlichtweg die Bibel wörtlich nehmen und daher ganz genau wissen, dass Eva vor rund 6000 Jahren aus der Rippe Adams erschaffen wurde. Das Bedürfnis nach Orientierung können solche Sekten nur bei wenigen erfüllen. Dementsprechend reichhaltig ist das Angebot an Varianten, die alle Orientierung bieten wollen und dazu die abstrusesten Glaubensinhalte anbieten, bis hin zu denen, die Religion und Okzidentierung vereinigen wollen, die Scientologen des L. Ron Hubbard. Die Erfolge vieler Jugendreligionen machen deutlich, dass ein großer Bedarf an Orientierung besteht. In meiner eigenen Familie ist eine Person vorübergehend in den Bann eines Religionsersatzes geworden. Der Versuch, Orientierung, Götter, Technik und Wissenschaftlichkeit in Einklang zu bringen. Sie ist bei der AAS gelandet, der Ancient Astronaut Society, die über all das Wirken extraterrestrischer Astronauten entdeckt. Erich von Däniken als Religionsstifter, die Suche nach Orientierung geht merkwürdige Wege. Die oberflächlichste Art der Orientierung bieten dabei diejenigen, die Wir-Gefühl in einer Gruppe suchen. Sei es die Kelly-Family-Fans, die Bayern-München-Anhänger oder aber die Mitglieder eines Golf-GTI-Clubs. Schlimmer wird es bei denjenigen, die ihre Identifikation mit einer rassistischen oder nationalistischen Ideologie verbinden und die nichts anderes haben, als festzustellen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Oder Türke. Oder was auch immer. Eine andere Art Orientierung ohne Gott bieten Gruppen, die im Einklang mit nicht-religiösen ethischen Werten handeln, wie zum Beispiel Greenpeace. Es zeugt von einem gesunden Grundpotenzial an Orientierung, dass Greenpeace in der Jugend eine höhere Akzeptanz hat als alle konkurrierenden Orientierungsangebote, insbesondere als Kirchen und Parteien. Es ist jedoch auch bezeichnend für die Dominanz der materialistischen Okzidentierung, dass sich diese Akzeptanz kaum in tatsächlichem Engagement niederschlägt. Greenpeace finde ich gut. Das war's. Das war alles an Bekenntnis. Und sofort folgt die Erwartung, dass diese Organisation stellvertretend die Probleme zu lösen hat. Das eigene Engagement geht dann maximal so weit, vorübergehend nicht bei Shell zu tanken, sondern eine Tankstelle weiterzufahren. Eine andere Variante des Versuchs, der Orientierungslosigkeit zu überwinden, bieten die Autonomen. Gemeinhin taugen diese vor allem als Schreckgespenst für brave Bürger. Keine Auseinandersetzung in Deutschland, bei der die Fernsehreporter nicht ach so differenziert über den Unterschied zwischen friedlichen Demonstranten und schwarz gekleideten Autonomen zu unterscheiden wissen, deren offensichtlich einziges Ziel Chaos und die Zerstörung jeder Ordnung, Desorientierung ist. Autonomen sind diejenigen, denen die Orientierungslosigkeit der Gesellschaft klar ist, die die Okzidentierung ablehnen, die aber keine Orientierung hinsichtlich irgendwelcher äußeren Orientierungsinstitutionen annehmen, sondern eine Orientierung aus ihrer eigenen autonomen Einsicht versuchen. Orientierung bedeutet auch, sich auszurichten nach dem Osten, nach dem Ende der Welt. Wer aber immer weiter nach Osten oder in eine andere Richtung eilt, wird niemals das Ende der Welt erreichen. Er dreht sich nur immer im Kreis. Das Ziel, das Ende der Welt zu erreichen, geht nur im eigenen Selbst. Hier in diesem Klaff der langen Körper liegt das Ende der Welt, liegt die Überwindung des Weltlichen. Das war ein Zitat vom Buddha. Dennoch gelangen, wie wir alle wissen, die meisten Autonomen keineswegs zur Erleuchtung, sondern allenfalls in Straßenkämpfe. Diese Personen sind zwar offensichtlich nicht dem Wurzelübel Gier verfallen, sondern eher den beiden anderen Wurzelübeln, die der Buddha nennt, nämlich vor allem den Hass. Daneben aber auch der Verblendung. Denn wer glaubt, mit Hass den Hass bekämpfen zu können, der wird immer nur Hass ernten, aber niemals Liebe und Glück. Auch das ein Zitat vom Buddha. Die traditionelle buddhistische Einteilung nennt solche Wesen Asuras, wütende Kämpfer. Die wütenden Kämpfer sind eine der 6 Erscheinungsformen der Wesen, wie die hungrigen Geister auch. Abschnitt 4. Orientierung. Mit einem Ausrufungszeichen dahinter. Ich habe versucht aufzuzeigen, dass die alte Orientierung vor rund 30 Jahren zu Recht zusammengebrochen ist. Und ich habe versucht aufzuzeigen, dass die Oberflächlichkeit des kapitalistisch-konsumistischen Systems, die Okzidentierung, keinerlei Orientierung schafft, sondern uns nur in die Welt der hungrigen Geister führt. Und ich habe versucht aufzuzeigen, dass die Orientierungslosigkeit ein großer Mangel ist. Und dass die meisten Ansätze, zu irgendeiner Art der Orientierung zu kommen, hilflose Unterfangen sind. Die so nach Orientierung Suchenden irren umher wie Küken, die nicht von einer Glucke ausgebrütet wurden, sondern von einer Brutmaschine, die auf der Suche nach einer Glucke, nach dem sie sich orientieren können, und die immer nur wieder auf andere hilflose Küken treffen, die in der gleichen hoffnungslosen Situation sind. Ex Oriente Lux. Aus dem Osten kommt das Licht. Dieses alte Sprichwort besagt mehr als nur, dass die Sonne im Osten aufgeht. Lux, Licht, steht hier auch für Weisheit. Es geht einem ein Licht auf. Für Erleuchtung. Die Orientierung ex oriente muss dabei eine sein, die den Bedürfnissen der Menschen im aufgeklärten Zeitalter entspricht. Die Religionen, die einen göttlichen Superman aufbauen, also Judentum, Christentum, Islam und auch Hinduismus, erfüllen diesen Anspruch nicht. Nur eine Religion oder eine Philosophie, die auf Verstand und Ethik gleichermaßen beruht, wird dem gerecht. Die Zeiten blinden Glaubens sind vorbei. Glaubt nicht an irgendwelche Überlieferungen, nur weil sie für lange Zeit in vielen Ländern Gültigkeit besessen haben. Glaubt nicht an etwas, nur weil es viele dauernd wiederholen. Akzeptiert nichts, nur weil es ein anderer gesagt hat, weil es auf der Autorität eines Weisen beruht oder weil es in einer heiligen Schrift geschrieben steht. Glaubt nichts, nur weil es wahrscheinlich ist. Glaubt nicht an Einbildungen oder Visionen, die ihr für Gott gegeben haltet. Glaubt nichts, nur weil die Autorität eines Lehrers oder Priesters dahinter steht. Glaubt an das, was ihr durch lange Prüfung für richtig erkannt habt, was sich mit eurem Wohlergehen und dem der anderen vereinbaren lässt. Diese Worte stammen nicht etwa aus dem Jahr 1968. Sie sind nicht die Worte eines Rudi Dutschke. Dazu sind sie auch viel zu klar und verständlich. Sie entstammen auch nicht einem autonomen Manifest. Diese Worte sind 2500 Jahre alt und stammen von Siddhartha Gautama, genannt Buddha, der Erwachte. Es ist dies die anti-autoritäre Aufforderung, sich zu öffnen und zu erkennen. Nicht überreden wollte der Buddha. Kein Auditing fand statt, sondern die einfache Anweisung, komm und sieh. Wer Augen hat, der wird sehen. In klaren und einfachen Worten hat der Buddha die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst, in den vier edlen Wahrheiten. Hat der Buddha den Weg aus der Orientierungslosigkeit beschrieben, nämlich den achtfachen Pfad. Der Weg ist dargetan, prüfe ihn. Wenn du feststellst nach langer Prüfung, dass es der richtige Weg ist, der sich mit deinem Wohlergehen und dem der anderen vereinbar lässt, dann gehe diesen Pfad. Diesen Pfad aus Meditation, Ethik und Weisheit. Warum aber, wenn der Pfad so klar dargelegt ist, stürzen sich die in ihrer Orientierungslosigkeit verunsicherten Menschen nicht in hellen Scharen darauf? Was hindert sie daran? Es sind meiner Meinung nach vor allem zwei Hindernisse. Eines liegt in unserer gesellschaftlichen Realität, ein anderes im Buddhismus selbst. Das Hindernis in unserer gesellschaftlichen Realität ist das, dass wir vom kapitalistisch-konsumistischen System der Gierwirtschaft auf das genaue Gegenteil dessen ausgerichtet sind, was der Buddha lehrt. Mehr ist mehr. Viel mehr ist viel mehr. Das lehrt die herrschende Lehre. Wachstum ist gut. Nur Wachstum sichert Arbeitsplätze, sichert Wohlstand, sichert Sicherheit. Die Werte des Dharma, der Lehre des Buddha, sind dem diametral entgegengesetzt. Ein weniger ist ein mehr. Lass los und du wirst gewinnen. Nicht wir besitzen die Dinge, sondern die Dinge besitzen uns, das heißt, wir sind besessen. Emanzipier dich von dem, was dich gefangen nimmt. Erkenne, dass die Sachzwänge nur deswegen Sachzwänge sind, weil dein Geist sich zwingen lässt. Lass die Zwänge los und du wirst frei sein. Das ist die Lehre des Buddha. Und das ist all dem entgegengesetzt, worauf wir konditioniert sind. Die Überwindung dieser Konditionierung ist die Überwindung der Okzidentierung. Sie macht uns frei für eine Orientierung. Und das zweite Hindernis liegt zugegebenermaßen im Buddhismus selbst. Vor lauter Buddhismus ist nämlich der Blick auf den Dharma, die Lehre des Buddha, verstellt. Was sich uns heute, insbesondere bei flüchtiger Betrachtung, als Buddhismus darstellt, sind die Formen und nicht die Inhalte. Und diese Formen sind reichhaltig und üppig. Kein Spiritus Rector einer päpstlichen Autorität hat in den letzten 2500 Jahren darüber gewacht, was die reine Lehre ist. Und so sind im Nährboden des Buddhismus 1000 Blüten erblüht. Der Buddhismus ist in viele Länder gelangt, hat sich mit den dortigen Kulturen und Mythen verbunden und immer wieder archetypische und kulturell überformte Elemente aufgenommen. In den letzten Jahrzehnten sind viele ethnische Buddhisten, thailändische, ceylonesische, japanische, tibetanische und so weiter in den Westen importiert worden. Was man zunächst erkennt, ist eine exotische Fremdartigkeit. Diese kann faszinierend sein, wer doch wirklich klare Orientierung mit aufgeklärtem Geist sucht, für den ist das eher abschreckend. So werden die verschiedenen fremdartigen Buddhismen zu lediglich einem weiteren Angebot im esoterischen Supermarkt der Orientierungslosigkeit. Worauf es ankommt, ist der Versuch, den Buddha wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ist der Versuch, den Dharma aus den verschiedenen fremden Überformungen herauszuholen und einen eigenen westlichen Buddhismus zu schaffen. Alle buddhistischen Richtungen, das Theravada, die erste Umdrehung des Rades, das Mahayana, die zweite Umdrehung, und das Vajrayana, die dritte Umdrehung, haben den Dharma nur verschieden überformt, aber ihn im Kern nicht angetastet. Die vier edlen Wahrheiten und der achtfache Pfad sind dieser unumstrittene Kern der Botschaft des Buddha. Und auch die vierte Umdrehung des Rades der Lehre, der westliche Buddhismus, die wir uns gerade anschicken, in Gang zu setzen, wird dieses Wesen des Dharma in den Mittelpunkt stellen und sie unseren historischen und regionalen Gegebenheiten anpassen, auf das zusammenwächst, was zusammenpasst. Aufklärung, Kybernetik, Ökologie, Evolutionstheorie. So gelangt wieder Orientierung in unsere Gesellschaft. Eine Orientierung ohne die Wurzeln der modernen westlichen Wissenschaft und Philosophie aufgeben zu müssen. Der Weg ist klar aufgezeigt. Komm und sieh!